in den nächsten 30 Jahren will Deutschland bis zu 95% seiner Treibhausgase einsparen. Das heißt auch für die Energiewirtschaft ein Umbruch. Im besten Fall heißt das dann kein Kohlestrom oder Atomstrom mehr und auch keine, der aus den Nachbarländern importiert wird. Stattdessen eben Biogas, Solaranlage und Wind. Bei den letzten beiden, habe ich es gerade schon gesagt, hat man das Problem, dass sie nicht immer Energie liefern können, wenn eben keine Sonne scheint oder kein Wind weht. Dadurch sei dann die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gefährdet, also Stromausfall. Wie stark wird die Versorgungssicherheit denn gefährdet sein, wenn wir fast vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen? Wie wahrscheinlich sind oder häufig sind Dunkelflauten?
Ich glaube nicht, dass Versorgungsprobleme wirklich da sind in dieser 95% Welt, weil man entweder Strom importieren kann von den Nachbarn. Lokal hat man auch Biomasse und Wasserkraft. Und für den Rest haben wir so kurzfristig in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch Gaskraftwerke, die Erdgas verbrennen. Aber dann langfristig können wir auch synthetische Kraftstoffe herstellen, so Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen und dann Wasserstoff zum Beispiel sehr gut speichern und für diese dunkle Flauten dann wieder Strom erzeugen.
Biogas haben Sie gerade eben schon erwähnt. Solaranlagen sind mittlerweile kostengünstig zu bauen. Bei Biogas ist die Kritik da ein bisschen stärker. Denn gerade wenn man an die immer stärker wachsende Weltbevölkerung denkt, dann ist es irgendwie kein schönes Gefühl, wenn man so ein Feld sieht, wo nur Mais angebaut wird, der dann in Biogasanlagen verschimmelt und nicht gegessen wird. Wie viel Biogas werden wir denn für die Energiewende benötigen?
Das müssen wir nicht unbedingt auch Mais oder so weiter nehmen. Wir können es auch Agrarreststoffe oder Müll zum Beispiel. Und das heißt, es muss nicht unbedingt ein Wettbewerb mit Essen sein. Aber ich würde für diese dunkle Flaute wirklich nur einen Bruchteil der Spitzenlast mit Biomasse decken, sondern auch den Rest dann kurzfristig mit Gaskraftwerken, die sehr effizient sind und wenig CO2 ausstoßen, aber langfristig dann wirklich CO2-neutral mit gespeicherter Wasserstoff zum Beispiel.
Nach Angaben der Studie, die auch das Karlsruher Institut veröffentlicht hat, würden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein jetzt schon heute 100% des Energiebedarfs überwiegend aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und auch in anderen Küstenregionen, in anderen Ländern ist das der Fall. Da würde mich interessieren, wie häufig es dazu Dunkelflauten kommt oder ob da einfach dann sofort importiert wird.
Aber diese 100%-Zahlen sprechen die dann bilanziell über das Jahr. Das heißt, es gibt Zeiten, wenn mehr als 100% erzeugt werden, Zeiten mit weniger. Und dann müssen die dann entweder lokal Gas- oder Kohlekraftwerke hochfahren oder Strom aus den anderen Regionen importieren. Und momentan ist die Versorgungslage ganz gut. Gemessen an Versorgungsunterbrechungen, die Lage in Deutschland sehr gut und es ist eigentlich besser als vor 10 Jahren. Das heißt, heute gibt es keine großen Probleme mit Versorgungssicherheit.
Sie haben ja schon davon gesprochen, dass ansonsten bei einer Dunkelflaute Strom importiert werden kann, auch aus anderen Ländern. Was man jetzt aber im Physikunterricht mal gelernt hat, dass eigentlich der Transport von Strom oder einfach Energie ohne große Verluste nicht wirklich möglich ist. Wie soll denn das funktionieren?
Ja, das ist natürlich richtig, aber es kann sein, dass zum Beispiel in Frankreich der Wind weht, wenn es nicht in Deutschland weht. Und zu diesen Zeiten kann man von den direkten Nachbarn Strom importieren. Oder man kann zum Beispiel Wasserkraft aus Norwegen importieren. Das kann man sehr gut mit Gleichstromleitungen transportieren, auch ohne große Verluste. Es gibt andere Technologien für den Transport von Strom, wie Gleichstromleitungen, wo dann die Verluste nicht so groß sind wie bei den üblichen Wechselstromleitungen.
Ein weiteres Problem, gerade wenn man plant, Strom aus Ostdeutschland, aber auch aus Frankreich zu importieren, dass wir eigentlich das Problem nicht umlagern wollen, dass wir dann zwar in Deutschland erneuerbare Energien haben, aber wenn wir dann Energie aus anderen Bereichen brauchen, dann Kohlestrom oder Atomstrom importieren. Wie kann man denn die Versorgungssicherheit gewährleisten, ohne eben auf Kohle- und Atomstrom aus anderen Ländern zurückzugreifen?
Ja, Deutschland ist schon in einem europäischen Strommarkt eingebettet. Es gibt schon heute gewaltige Importe und Exporte, aber Deutschland ist heute ein großer Exporteur von Strom. So, ich glaube, die Gefahr, dass wir kurzfristig sehr viel Atom und Kohle importieren, ist nicht so groß. Aber allgemein, um Kohleerzeugung in Europa zu reduzieren, brauchen wir dann dringend auch eine höhere Bepreisung von CO2. Und das würde dafür sorgen, dass wir Kohle aus dem Markt in Europa drängen und dann nur CO2-armere Strom aus Gaskraftwerke haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von diesem Gesamtbild.
Sie haben von den CO2-Preisen, CO2-Zertifikaten gesprochen. Sie haben jetzt noch gesagt, dass man auch statt auf Stromimporte zurückzugreifen, auch Energie einsparen kann, die man dann in Krisensituationen benutzen kann. Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts allerdings wird der Stromverbrauch in Deutschland in den nächsten 30 Jahren noch weiter steigen, während die Kohlekraftwerke und andere Kraftwerke wegfallen. Das heißt, der Überschuss wird ja nicht mehr lang anhalten. Für Ihre Einsparmaßnahmen für so eine Dunkelflotte ist aber noch mehr Energie dann ja erforderlich, die dann nur für die Lagerung benutzt wird. Warum gehen Sie denn davon aus, dass Deutschland bis 2050 so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen kann, dass auch noch welcher für Einsparmaßnahmen übrig bleibt?
Das zeigen unsere Simulationen, dass es langfristig billiger ist, mit dieser Speicherverluste umzugehen, dann auf andere Maßnahmen zurückzugreifen. Weil während dieser dunklen Flauten hat man nicht viele andere Möglichkeiten, CO2-arm dann diesen Strom zu produzieren, außer wenn man das langzeitig speichert, während Zeiten von Überschuss, zum Beispiel während des Sommers, und dann trotz des Verlustes dann später dann einspeist. Das ist von unseren Simulationen die wirtschaftliche Lösung, dann mit diesen dunklen Flauten umzugehen. Aber die Speicherung von Wasserstoff kommt ganz spät in der Energiewende. Wir sprechen jetzt von bis 2030, zwischen 2030 und 2050. Aber bis wir zu diesem Punkt kommen, wo wir die Energie speichern müssen, gibt es andere Lösungen. Zum Beispiel diese dunkle Flauten dann mit Gaskraftwerke zu decken.
Mich würde trotzdem die Technologie ein wenig interessieren. Gerade darin, inwiefern gibt es denn zurzeit schon Projekte irgendwie weltweit, um Energie einzulagern?
Ja, in Deutschland gibt es schon Projekte, die Wasserstoff aus Wasser herstellen. Es geht um die Zerlegung von Wasser, so H2O, ins Wasserstoff und Sauerstoff. Und es gibt Projekte im Megawatt-Bereich schon in Deutschland, die dieses Verfahren, die Elektrolyse heißt, verwenden, um Wasserstoff herzustellen. Und es gibt welche Projekte, die schon 10 Jahre alt oder älter. Das heißt, das gibt es schon heute. Es ist halt teurer, so Wasserstoff zu herstellen, als direkt aus Methan. Das heißt, die Elektrolyse, womit man Strom, Wasserstoff herstellt, ist ein bisschen teurer als die andere Technologien, Wasserstoff herzustellen. Deswegen kommt es nicht so häufig heute zur Anwendung. Aber wenn wir in der Zukunft schauen, wie wir Wasserstoff CO2-neutral herstellen kann, dann müssen wir dann Strom in diese Elektrolyseverfahren verwenden.
Auf die erneuerbaren Energien nochmal bezogen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da bewandert sind, aber wir haben ja gehört, dass Solaranlagen mittlerweile sehr energiefreundlich herzustellen ist. Wie ist das denn mit Windkraft, gerade mit Blick auf die Produktion der Bauteile und die Wirkung von Windkraftanlagen auf die Umwelt?
Die Senkungen bei Wind sind nicht so gewaltig in den letzten Jahren wie bei Solaranlagen, aber die werden trotzdem immer billiger. Ich glaube, der hat gerade von 4 Cent pro Kilowattstunde gesprochen. Es ist eigentlich niedriger jetzt bei Wind auf Land in Deutschland. Und wir sehen auch langsam Kostensenkungen auch bei Wind auf See, wo da die Kosten sehr deutlich in den letzten Jahren reduziert haben. Besonders in Dänemark und Großbritannien, aber auch hier in Deutschland.
Die Förderung von erneuerbaren Energien lässt ja gerade nach. Ist damit auch Ihr Forschungsbereich betroffen?
Ja, das lässt nach, aber es wird immer noch sehr stark ausgebaut. Das heißt, die Herausforderungen von der Integration von Erneuerbaren sind immer noch da, was Netzausbau angeht, langfristig auch, was Speicherausbau angeht. Das heißt, die Integrationsthemen fangen nur jetzt an, weil wir sehen häufige Netzengpässe im Stromnetz und ja, das fängt jetzt nur an mit 40% Erneuerbare. Wir müssen immer noch 90% erreichen. Es wird eine größere Herausforderung, je mehr Wind- und Solar wir im System haben. Aber die Mengen, die jetzt jedes Jahr integriert werden müssen, die sollten steigen, wenn wir die Ziele von dem Pariser Abkommen erfüllen wollen.